Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blonde Weisheit, beziehungsweise dem Chorilog Nummer 5, wie versprochen. Denn Lina ist ja diese Woche auf der FIBO, falls ihr das überhört habt in der letzten Folge. Und das wird auf jeden Fall super spannend. Sie wird uns bestimmt einiges zu erzählen haben in der nächsten oder übernächsten Folge. Das kommt drauf an, wie das jetzt mit der Struktur weitergeht. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich an der Stelle hier nochmal einspringen werde und einfach nochmal einen Chorilog droppe, damit ihr auch schön was zu hören habt und einen schönen, warmen, seligen Begleiter in eurem Alltagsleben habt. Dafür stehe ich mit meinem Namen und mir macht das ja auch Spaß. Also um mich jetzt hier mal hier zu kontextualisieren, es ist Sonntag, 7.40 Uhr, bin seit ungefähr anderthalb Stunden wach. Ich habe sehr gut geschlafen, aber auch sehr intensiv geträumt. Also ich habe das in der letzten Zeit irgendwie total oft, dass ich keine speziellen Sachen träume oder irgendwelche Geschichten oder so, sondern ich träume einfach mein ganz normales Leben, mein Alltagsleben weiter und bin dann halt, wenn ich aufwache, total komplett irritiert, weil ich nicht mehr unterscheiden kann, jedenfalls die ersten Minuten nach dem Aufwachen, was ist jetzt wirklich passiert und was habe ich geträumt. Das reißt mich manchmal so ein bisschen aus der Fassung und ich sollte mir langsam echt wieder angewöhnen, meine Träume nachts aufzuschreiben, weil das hilft so, so gut. Also ich kann euch jetzt tatsächlich nicht mehr richtig erzählen, was ich geträumt habe. Ich weiß nur, dass ich mein Alltagsleben in so vielen Facetten weitergeträumt habe, sei es in der Uni, sei es hier irgendwas zu Hause mit meinem Freund, mit meiner Familie, bla. Aber irgendwelche Situationen sind da die ganze Zeit passiert. Teilweise waren Stresssituationen dabei und so weiter. Aber mehr weiß ich auch tatsächlich nicht mehr. Und dieses Ding von wegen Träume aufzuschreiben, das bringt tatsächlich unglaublich viel. Ich habe das eine Zeit lang regelmäßig gemacht und dadurch konnte ich mich an so viele Träume noch erinnern, indem ich mir einfach, also ich hatte erstmal, ich glaube, das war irgendwie August, September 2020, da habe ich mir so gedacht, ich kann mich nie an meine Träume erinnern, das ändern wir jetzt einfach mal. Und dann habe ich es einfach radikal durchgezogen, immer wenn ich nachts aufgewacht bin, nach einem Traum, die ersten paar Minuten, kann man sich ja immer noch an seinen Traum erinnern. Wenn man dann weiterschläft, dann ist es am nächsten Morgen alles weg. Aber wenn man diese Minuten nutzt, um sich seinen Traum aufzuschreiben und dann es wieder wegschlummert, dann wacht man am nächsten Tag auf, sieht diese Stichpunkte und dann kann man den ganzen Traum wieder Revue passieren lassen. Und da Träume ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern das halt einfach wirklich das Gehirn ist, was irgendwelche Sinneseindrücke verarbeiten muss, ist das sehr, sehr faszinierend. Also ich habe mich mit dem Thema schon viel auseinandergesetzt, weil ich das immer spannend finde und immer versuche irgendwie da auf tiefere Gedankengänge zu kommen, wenn ich mich an meine Träume erinnern kann. Und meistens klappt das auch. Also wenn ich Albträume habe, dann träume ich irgendwie immer, dass ich ertrinke oder dass ich irgendwie Platzangst bekomme. Und das lässt ja auch auf einiges schließen, beziehungsweise auch, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich mich anderen Leuten irgendwie aufdränge, dass ich zu viel bin und bla. Sowas kommt irgendwie immer. Und ich finde, dadurch lernt man dann nochmal, ohne es jetzt überinterpretieren zu wollen, dadurch lernt man viel, was im eigenen Kopf vorkommt, wenn man selbst keine Kontrolle hat. Wenn man im Traum hat man nicht die Möglichkeit, Gedanken zu verdrängen, weil du ja mit Bewusstsein nicht dabei bist, sondern dein Gehirn macht alles alleine. Und dementsprechend ist der Verdrängungsmechanismus, den man sonst bewusst oder unbewusst aktiviert, nicht vorhanden. Und ich finde, deswegen ist es spannend. Deswegen ist es wert, das einfach mal zu machen. Warum ich jetzt diese Nacht geträumt habe, eine Situation, an die kann ich mich tatsächlich erinnern. Warum mein Klo verstopft ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich einfach, weil es eine blöde Situation ist, die einen im Alltag quasi ein bisschen ausbremst und ein bisschen ekelhaft ist. Aber never mind. Das habe ich auf jeden Fall geträumt und ich war dann, als ich aufgewacht bin, heute Nacht sehr, sehr froh, dass es nicht der Fall ist und ich da nichts zu solven habe. Das hatte ich in meiner alten Wohnung mal, dass das Klo verstopft war und ich keinen Pömpel hatte. Pömpel? Also das nennt doch jeder anders, ne? Pümpel oder Pömpel. Pümpel? Das klingt beides scheiße. Never mind. Ich lasse euch jetzt mal damit stehen. Ich hatte jedenfalls sowas nicht da und habe es dann mit der Klobürste versucht und es hat funktioniert. Aber weitere Details möchte ich euch lieber ersparen. Aber selbst ist die Frau, ne? Das kann ich jetzt auf jeden Fall. Von daher, wenn euer Klo irgendwann mal verstopft ist, ich werde es vielleicht nicht für euch entstopfen, aber ich weiß zumindest wie. Das könnt ihr dann selbst machen, dann habt ihr es für euer Lebensende gelernt. Wie auch immer, so viel zum Thema Alltag. Darauf möchte ich nämlich auch noch mal kurz eingehen, weil jetzt ist so Sonntag, die erste Uni-Woche, die erste Woche im neuen Alltag ist vorbei. Und deswegen gibt es auf jeden Fall schon mal einiges zu rekapitulieren. Auch wenn ich sagen muss, klar, nach einer Woche kommst du noch nicht komplett in diesem Uni-Flow an. Aber mein Leben sieht so anders aus und es gibt mir irgendwie total viel wieder also nicht wieder Präsenzuni zu haben, sondern überhaupt mal Präsenzuni zu haben, überhaupt mal richtig unter Menschen zu lernen und mal richtig so einen Alltag zu haben. Weil ich liebe dieses Gefühl, dass der Tag so ein von außen auferlegtes Grundkonstrukt hat, an das ich mich halten muss, weil die Zeiten dazwischen kann ich dann so viel besser und bewusster und genussvoller vor allem für mich nutzen und gehe damit irgendwie viel, viel besser um. Weil sonst ist es halt dann so, dass ich denke, okay, ich habe heute den ganzen Tag Zeit, ich habe Sachen zu erledigen, aber was ich genau wann mache, das liegt komplett in meiner Hand und dann überlege ich viel zu viel, wann ich was mit maximaler Effizienz machen kann und bla. Und so bleibt mir das komplett erspart. Ich muss mir da überhaupt keinen Stress machen. Ich habe da einen Punkt X, da muss ich dort sein und den Rest kann ich mir selbst strukturieren. Und das gibt mir irgendwie ein viel, viel besseres Gefühl von Balance und überhaupt das Gefühl zu haben, wieder eine Struktur zu haben, an einen dritten Ort gehen zu können und vor allem auch unter Menschen zu kommen. Ach, ich bin ja ein sehr geselliger Mensch und ich brauche dieses Gefühl halt auch einfach unter Menschen zu gehen, sei es, weil ich mich gerne mit Menschen unterhalte, aber ich beobachte auch einfach gerne Menschen und gestalte so meine eigenen Psychoanalysen. Passt ja ganz gut als Soziologin, ne? Ich bin keine Soziologin, ich studiere nur Soziologie im vierten Semester und das wird jetzt mein Bachelor und das bildet meine Basis für meinen weiteren Werdegang. Aber das ist auch ein komplett anderes Thema. Ich weiß auf jeden Fall, was ich tue und das trifft sich auch auf jeden Fall gut so, denn dieses Semester, ich merke schon nach der ersten Woche, also in der ersten Woche ist es ja immer noch mal so ein bisschen, das werden die Studis unter euch auch nachvollziehen können, in den ersten Sitzungen ist es eigentlich immer das Gleiche. Es wird erstmal komplett der Lehrplan einmal vorgestellt und dann Prüfungsleistungen, wie schreibt man eine Hausarbeit, was müsst ihr für Referate halten, dann tragt am besten schon Referatsthemen ein, also alles so ein bisschen Nonsens, wenn man Glück hat, so eine kleine Vorlesungsrunde, Vorstellungsrunde noch, an dem alle sagen, hi, ich bin, keine Ahnung, die Lena und ich bin hier, weil mich das Thema interessiert hat, so ganz auf, also actually, das sagen wirklich die meisten in Seminaren, ich bin hier, weil mich das Thema interessiert hat oder ich bin hier, weil es in meinen Zeitplan gepasst hat oder ich bin hier, weil ich die Credits noch brauche, um mein Studium abzuschließen. Ich meine, ich denke mir da immer so, ja, kann ja sein, dass das stimmt, aber muss man das, also erzähl doch irgendwas Spannendes. So, also keine Ahnung, ich suche mir dann schon immer irgendwie eine Begründung, die ein bisschen keckiger ist. Zumindest wenn 20 Leute vor mir schon das Gleiche gesagt haben, dann würde ich schon sagen, okay, ich bin jetzt aus Prinzip nicht so eine, die sich da jetzt auch noch dran hängt, aber vielleicht ist das auch ein bisschen mein Individualitätsdrang oder whatever. Es macht auf jeden Fall Spaß zu beobachten und sich so in so soziale Situationen zu begeben und ganz viele neue Leute kennenzulernen und alles zu beobachten und bla. Es ist super, super cool und an Input wird es mir dieses Semester auch überhaupt nicht schaden, weil ich mache halt jetzt 2 Semester Soziologie und normal mein Nebenfach halt dazu, also das jetzt nicht doppelt, aber ich wollte halt unbedingt die Seminare fürs 6. Semester machen, weil die so geil sind. Also ich habe mir da keinen Druck gemacht. Wir hatten da, glaube ich, irgendwie 12, 14 Seminare zur Auswahl, die wir gewichten mussten und ich habe mir so gesagt, okay, ich wähle die, aber wenn ich meine Erst- und Zweitwahl nicht bekomme, dann mache ich es halt einfach nicht. So ganz luxuriös, weil ich weiß, ich muss es nicht machen. Das heißt, wenn ich meine Erst- und Zweitwahl nicht bekomme, dann mache ich es halt erst im 5. oder 6. Semester. Habe ich aber bekommen. Und dementsprechend habe ich jetzt ein Seminar in Drogensucht und Gesellschaft. Es ist so spannend. Und Umwelthandeln und Umweltbewusstsein, das ist ein Methodenseminar, da werden wir noch ein bisschen forschen, Studien aufstellen, Studien auswerten und so weiter. Das ist auch saugeil, saugeil. Und das habe ich nur gemacht, weil ich die Professorin sehr, sehr gerne mochte. Und das ist alles ein guter Schluss. Dementsprechend habe ich dieses Semester 9 Lehrveranstaltungen, 2 Stunden. Und das werden die meisten von euch wissen, dass natürlich dann noch ein Rattenschwanz hinterherkommt, quasi an Texten, die man lesen muss, Hausaufgaben, Referate, die man vorbereitet und so weiter und so fort. Also ich bin gut ausgelastet, aber es sind so viele verschiedene Themen. Also ich habe es ja gerade schon angeschnitten. Zum einen Umwelthandeln und Umweltbewusstsein, Drogensucht und Gesellschaft, Markt- und Konsumforschung habe ich, soziale Bewegungen, Erinnerung und kollektive Emotionen. Dann habe ich noch eine Zusatzvorlesung für den freien Wahlbereich, Neurowissenschaft und Musik, dann noch irgendwie eine Standard-Soziologie-Vorlesung, dessen Namen ich jetzt vergessen habe und in meinem Nebenfach Einführung in den Islam, muss halt abgedeckt werden, ne? Und einmal noch ein Seminar über Gandhi. Das wird spannend, das hatte ich jetzt noch nicht, aber von daher, das ist jetzt so ungefähr mein Lehrplan. Ich finde es aber ziemlich cool irgendwie und ich liebe es halt einfach, neuen Input zu haben. Ich denke mal halt immer, ich bin 20 und jetzt ist so die Zeit meines Lebens, an der man am meisten aufnahmefähig ist und das werde ich auch sowas von auskosten und ausnutzen, weil ich es liebe zu lernen. Es ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und irgendwas in mich reinklopfe, kloppe, weil dafür studiere ich nicht. Ich habe mich selbst proaktiv dazu entschieden, zu studieren. Und ich habe mich jetzt auch selbst proaktiv dazu entschieden, diese doppelte Belastung zu machen, Belastung in Anführungszeichen, weil es mir so viel gibt. Ich liebe es einfach, Input zu haben. Und ich denke mir, okay, wenn ich jetzt mein Studium weniger vollpacken würde, dann würde ich den Input an einer anderen Stelle suchen und mir irgendwie andere Literatur suchen und bla bla bla. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das an der Uni zu machen und dann sogar noch Credits zu sammeln, nehme ich doch das. Also das wird auf jeden Fall spaßig. Ich werde euch in einer Woche oder in zwei Wochen eben, es kommt drauf an, wie jetzt die nächste Folge aussehen wird, ob es eine Doppelfolge wird, ob es eine Linas Laberstunde wird. Ich werde euch dann bei Gelegenheit noch ab und zu ein bisschen darüber erzählen können, jetzt so innerhalb des Semesters auch auf alle Fälle, weil ich jetzt inhaltlich natürlich noch nicht so viel zu vermelden habe nach dieser Einführungswoche. Aber allein sich schon mal so ein bisschen in diese Struktur einzufinden, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, teilweise ist man dann auch wirklich so platt am Ende des Tages, weil man so viel unterwegs war. Aber es läuft soweit alles. Bevor ich zum eigentlichen Content der Folge übrigens kommen möchte, wollte ich noch mal kurz eine andere Frage besprechen, die ich auch bekommen hatte. Die passt nämlich gerade ganz gut dazu. Und zwar, wie ich das jetzt so in meinem Alltag überhaupt alles schaffe mit Freund, so viel Uni, Arbeit, Alltag und Sport und Freunde und Ausruhen und bla. Und dass es halt dann so aussieht, als wäre ich 24/7 produktiv und ich super viel Energie habe, dass das ein bisschen Fragen aufwirft. Und ich muss sagen, es ist ganz ehrlich so, ich habe halt auch einfach super viel Energie. Aber das liegt halt einfach daran, dass die Grundpfeiler in meinem Leben gerade so gut sind, wie halt niemals zuvor und dass mein Körper halt anderes gewohnt ist. Also, ich bin jetzt in meiner Lebensphase, in der ich sehr, sehr glücklich bin. Ich bin zufrieden mit mir selbst. Ich komme mit meinem Leben so gut klar. Also natürlich ist nicht alles perfekt, aber danach strebe ich auch überhaupt nicht so. Ich sehe die Kunst im Leben ja bekanntermaßen darin, auch den Scheiß einfach zu ästhetisieren oder einfach drüber zu lachen und mich da ein bisschen drüber lustig zu machen und selbst auf die Schippe zu nehmen nach dem Motto, ich laufe gerade wie eine Pissnecke durch die Gegend. Das finde ich dann schon fast wieder lustig. So. aber das Ding ist halt, dass ich in meiner Schulzeit, das ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, aber da sah mein Leben halt auch komplett anders aus, da habe ich mich den ganzen Tag mit einem Scheiß beschäftigt, der mich nicht interessiert hat. Dann hatte ich depressive Verstimmungen sehr, sehr oft und es ging mir wirklich mental nicht gut. Ich hatte einen Schlafdurchschnitt über Jahre hinweg von ungefähr 5 Stunden, hatte einen Bewegungsdrang zusätzlich und habe nicht genug gegessen. Und mein Körper hat trotzdem noch funktioniert und ich habe trotzdem mein Abi geschrieben, vernünftige Leistungen in der Schule abgeliefert und so weiter und so fort. Und das war absolut kein Leben, weil ich emotional total abgestumpft war und ich einfach nur so ein Ding war in den meisten Situationen, mich selbst gar nicht richtig kennenlernen konnte, jedenfalls bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber mein Körper kennt es, wie es ist, auf dem Null-Level zu funktionieren. Und jetzt habe ich halt plötzlich so eine gute Balance im Leben, dass ich mich weniger bewege als damals. Ich mache halt den Sport, der mir gut tut und auf sehr regelmäßiger Basis und das liebe ich auch einfach und erfüllt mich richtig. Dann habe ich die richtigen Menschen um mich rum. Ich schlafe wirklich so gut wie noch nie in meinem ganzen Leben und habe halt auch wirklich immer diese Zeiten der bewussten Entspannung, einen richtig schönen Alltag, der mich sehr, sehr erfüllt, den ich mir halt auch bewusst so gesetzt habe, weil das sage ich auch ziemlich oft, der Alltag ist das Leben. Klingt ein bisschen zu banal, aber ihr müsst das mal, euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Alltag ist das Leben. Impliziert halt einfach nur, dass unser Leben zu 95% eben aus Alltag besteht. Und wenn wir das Leben nur genießen können, das außerhalb dieses Alltages stattfindet, seien es jetzt Urlaube, Ferien, Wochenende, irgendwelche Ekstasen, Partys, whatever, das wäre doch ziemlich schade, wenn wir 95% unseres Lebens nicht genießen können, weil unser Alltag irgendwie scheiße ist. Von daher gestaltet euch am besten so einen Alltag, der euch richtig viel gibt und euch richtig viel erfüllt. Und genau das ist es auch eben, was mich so energetisch dabei bleiben lassen kann. Das war kein Deutsch. Aber ich studiere und das ist viel, aber ich liebe mein Studium und ich liebe die Themen und ich mag es einfach sehr, sehr gerne zu lernen. Ich mache viel Sport, aber ich mache den Sport, der mir gut tut und nicht den, den ich machen muss, sondern den, bei dem ich den Kopf auch einfach mal ausschalten kann und den perfekten Ausgleich zum Gehirn-Content des Tages bietet. Dann mein Freund ist kein Termin, mein Freund ist mein Zuhause. Dementsprechend ist es dann auch so, dass er ja auch studiert und wir beide tagsüber die ganze Zeit was zu tun haben und wir uns dann halt abends sehen, zusammen gemütlich Abendessen machen, uns halt einfach gemütlich machen, zusammen schlafen, zusammen wieder aufstehen mit dem Wecker und dann geht's wieder ab in den Alltag. Aber alleine, ich meine, wenn man jetzt sich jetzt irgendwie von, keine Ahnung, 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens oder so sieht, ist das ja immer noch, das sind ja immer noch 11 Stunden. Ich meine, man schläft halt auch dann die Hälfte davon mindestens, aber auch das gibt so viel Energie, wenn du neben deinem Partner einschlafen und aufwachen kannst. Und von daher ist das ja kein Termin, das ist einfach maximale Entspannung und ich kriege auch immer eine Rückenmassage. Mein Freund ist ein Massagemeister, no flex, aber da kann man nicht angespannt durch den Tag gehen. Also ich war wirklich ein Mensch, der immer komplett die Schultern hochgezogen hat und dementsprechend auch immer sehr viel Kopf- und Nackenschmerzen hatte und mein Rücken ist mittlerweile nach den Monaten in der Beziehung so butterweich geworden. Einfach eine Genialität auf allen Ebenen. Also kann ich euch nur von Herzen empfehlen, get a boy who can massage your back so ein bisschen. Aber nee, das ist natürlich nicht der Grund, warum ich sehr glücklich in meiner Beziehung bin, sondern weil es einfach ein Match ist, so auf allen Ebenen, aber wie auch immer. Ich klinge so, als hätte ich permanent die rosarote Brille auf, aber ganz ehrlich, die steht mir auch einfach verdammt gut. Die steht mir auch einfach verdammt gut. Okay, aber so viel auf jeden Fall dazu. Und das Ding ist halt auch, ich bin tagsüber auf jeden Fall sehr produktiv, das weiß ich auch. Aber ich habe halt auch einen anderen Rhythmus als die meisten Menschen. Also es ist bei mir oft so, dass ich halt ich brauche so ein bisschen einen sloweren Start in den Tag. Ich nehme mir auch immer Zeit zum Frühstücken. Ich nehme mir auch immer viel Zeit zum Frühstücken. Und genieße das so richtig bewusst und langsam, damit ich wirklich Energie für den Tag habe. Und währenddessen würde ich auch nie im Leben lernen. Dann habe ich halt wirklich Energie für den Tag und dann power ich auch meistens den ganzen Tag halt durch. Und bin dann aber auch zur Zeit so, dass ich abends ziemlich müde bin und mir das dann auch eingestehe. Also gestern habe ich um 18:30 Uhr Abend gegessen und danach gar nichts mehr gemacht, sondern einfach nur rumgechillt und mir des Lebens gefreut. Bin dann auch irgendwie vor 10 schon schlafen gegangen, weil ich war müde. Ich meine, was soll der Geiz? Ich habe jetzt auch fast 8 Stunden geschlafen habe, wo ich so früh aufgestanden bin und das gibt einem einfach nochmal ein sehr, sehr gutes Gefühl. Von daher, probiert einfach ein bisschen rum, was für euch passt, aber versucht gar nicht, euch so in diesen Alltagsdrill reinzubegeben und euch irgendwie zu quälen, weil euer Leben ist immer noch das Produkt von dem, was ihr euch selbst gestaltet und ihr müsst euch der Selbstwirksamkeit einfach ein bisschen bewusster werden und merken, hey, ich lebe dieses Leben, weil ich mir das so ausgesucht habe und weil das ein Konglomerat aus meinen ganzen Entscheidungen ist und ihr könnt immer was daran ändern und das liegt auch einfach nur an euch. Ihr sollt nichts machen für jemand anderen, weil jemand anderen, also man hat halt immer so diesen Spotlight-Effekt, ich muss das und das machen, um den und den zu pleasen, aber darum geht's nicht. Also wir selbst halten uns oft auch einfach zu wichtig, deswegen müssen für andere. Ne? Also wir sind anderen wichtig, aber anderen ist es nicht wichtig, wie produktiv wir sind, sondern anderen ist es wichtig, dass wir glücklich sind. So, also es bringt anderen Menschen, die uns lieben, sehr viel mehr, wenn wir glücklich sind, als wenn wir die ganze Zeit produktiv sind, weil das bringt niemanden was. So, also macht einfach das, was euch glücklich macht und was euch auch irgendwie auf den richtigen Lebensweg bringt und es ist sehr strebenswert, das Gefühl zu haben, am richtigen Zeit, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das zu erreichen, das ist nur mit Selbstwirksamkeit zu erreichen, weil wir dann noch immer mehr Möglichkeiten haben, irgendwie zu agieren, als wir denken, weil wir immer denken, hey, wir sind irgendwie gefangen. Und dann begibt man sich so gerne in die Opferrolle, was auch ein natürlicher Mechanismus ist, klar. Weil zu sagen, okay, ich bin das Opfer meiner Umstände, ich kann nichts tun, da muss man auch nichts tun. Und Menschen haben ja grundlegend auch gerne mal diese Bequemlichkeit in sich, dass sie einfach denken, nee, geht nicht, deswegen mache ich auch nichts. Weil das Ding ist halt, wenn du sagst, ich kann nichts ändern, dann ist das quasi eine Ausrede dafür, dass du nichts änderst, weil das geht ja gar nicht. Und dann musst du es auch gar nicht erst versuchen, weil es wäre ja anstrengend. Und deswegen ist es eine gute, bequeme Ausrede, aber es macht dich halt grundlegend nicht glücklich, sondern wenn dir halt bewusst ist, du kannst was ändern, aber du machst es nicht, dann bist du natürlich enttäuscht von dir selbst. Deswegen ist die einzig gute Möglichkeit, meiner Meinung nach, sich der Selbstwirksamkeit bewusst zu sein und dich einfach mal in den Arsch zu beißen. Ist schwer, klappt auch nicht auf Anhieb, braucht sehr, sehr viele Anläufe und Zeit, das ist keine Frage, aber irgendwo muss man ja anfangen und deswegen traut euch das einfach, meine Güte. Also wir haben nur dieses eine Leben, ist jedenfalls meine Einstellung und deswegen möchte ich keinen Tag dieses Lebens mit einer Sinnlosigkeit verschwenden. Ich mache auf jeden Fall manchmal auch einfach Scheiße. Ich mache dummen Kram, auf jeden Fall. Ich mache bestimmt auch momentan dummen Kram, bei dem ich mir in einem Monat denke, warum eigentlich? Aber jetzt an diesem Zeitpunkt, solange ich die Erkenntnis, ich habe, es ist dummes, mache ich es auch gerne weiter. Aber sobald ich irgendwie bei irgendwas, was ich in meinem Leben mache, merke, das bringt mich in die falsche Richtung oder das bringt mich nicht weiter, dann höre ich das radikal auf. Also ich bin so ein einer von den anderen Tagmensch. Ich kann so Gewohnheiten von einem auf den anderen Tag abschalten. Stellen, wenn ich sage, wenn ich erkenne, dass es destruktiv ist, weil ich dann, sobald ich diese Erkenntnis hätte, jedes Mal aufs Neue ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich die so durchführen würde. Und es würde sich immer falsch anfühlen. Deswegen bin ich so nicht langsam abgewöhnt, sondern von einem auf den anderen Tag, zack, hepp, bumm. Aber es hat auch was mit Impulsivität zu tun, natürlich, und einfach mal so draufhauen. Und so bin ich halt auch einfach, meine Güte. Aber das ist ja auch bei jedem anders und ich kann da auch auf empathischer Weise alles nachvollziehen, wenn man das slowly ausfaden lassen möchte. Aber manchmal ist so ein harter Schlag auch einfach ganz gut, weil man sich dann selbst damit challenged, dass man sich jetzt mit der neuen Situation akklimatisieren muss. Da gibt es kein Wenn und Aber, ist jetzt halt einfach so und dementsprechend wird das dann auch einfach so durchgezogen. Ne? So, also so viel auf jeden Fall zu meinem momentanen Status-Update, was so Uni und so weiter angeht. Da wird noch was in den nächsten Wochen auf jeden Fall folgen, weil ich meine, ich bin ja aktive Sprecherin in diesem Podcast. Deswegen werdet ihr dann so oder so nicht drum herumkommen. Aber was ich euch ja versprochen hatte letzte Folge, dass ihr euch da gerne mal rückmelden könnt, was ihr so gerne für nächste Folge hättet. Ich habe euch gebeten, einfach mal zu fragen, was ihr für eine Art Fragesticker gerne hättet. Und wir haben uns jetzt dafür gemeinsam entschieden, dass wir jetzt noch ein bisschen Girls Talk machen, in Anführungszeichen. Also es geht einfach darum, dass wir so ein paar intimere Fragen klären, über die vielleicht nicht so oft im privaten Kontext gesprochen wird, die man sich vielleicht auch nicht immer traut zu fragen. Auch wenn das meiner Meinung nach sind das alles Themen, die jetzt meiner Meinung nach nicht tabu sind. Also mir fällt das nicht schwer, darüber zu sprechen, sonst würde ich das jetzt hier nicht von so einer schon relativ großen Audience machen. Allerdings weiß ich auch, dass meine Schamgrenze in jeglichen Bereichen sehr, sehr niedrig ist und ich mich für definitiv wenig Dinge schäme so. Also Scham ist ja auch ein komplett berechtigtes Gefühl. Ist ja evolutionär auch begründet, dass Menschen so ohne Scham halt nicht als Gesellschaft funktionieren würden. Also ich habe schon eine Moral, aber ich weiß nicht, für so Sachen, die für meiner Meinung nach halt relativ normal sind, beziehungsweise absolut normal sind, sehe ich halt keinen Sinn, mich dafür zu schämen. Und deswegen hauen wir das jetzt einfach mal so raus. Ich werde hier gucken, dass wir eine relativ gute Abwechslung haben, was das Themenspektrum angeht. Ich werde auch wahrscheinlich jetzt nicht die längste Folge überhaupt machen, weil ich habe echt super viel zu tun heute. Noch mal kleiner Exkurs, ich muss noch ungefähr 120 Seiten lesen auf morgen und Hausarbeit weiterschreiben, weil die muss am 30. abgegeben werden. Das ist noch eine fürs dritte Semester, weil ich die in den Semesterferien wegen Krankheit und Urlaub und so weiter nicht schreiben konnte. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Kein Stress an der Stelle, sondern zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar fangen wir mal an mit einer ganz klassischen eigentlich Frage. Und zwar mit wie vielen Jahren wir, beziehungsweise ich jetzt, weil es ist eine Einzelfolge, unsere Periode bekommen haben. Ich war 13, Ende 13. Also ich glaube, das ist relativ durchschnittlich. Vielleicht ein bisschen später. Also ich war fast 14. Aber ich war so bei der ersten Hälfte in meiner Klasse. Und damals war das wirklich so ein Riesending mit der Periode. Wow. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Periodenfails für mich? Also ich weiß nicht. Bei mir war das immer sehr, sehr easy. Ich bin nie großartig ausgelaufen. Und im ersten Jahr hatte ich auch wirklich meine Periode sehr, sehr schwach. Auch als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Ich habe das halt einfach auf der Toilette gemerkt, weil man ja immer so ein als pubertierendes und beziehungsweise ab pubertierendes Wesen hat man ja immer einen leichten Ausfluss, ne? Und der war bei mir halt in den Wochen, Monaten davor halt relativ stark. Und als ich dann meine Periode bekommen habe, hat er halt so eine leicht bräunlich verfärbte Färbung gehabt. So, und dann war ich mir gar nicht sicher, ist das jetzt irgendwas Komisches oder habe ich meine Tage? Und dann habe ich erstmal meine Mama gefragt, ist das jetzt Blut oder ist das was anderes? Und sie meinte, nee, das wird schon deine Tage sein. So. Und das hat sich dann von Mal zu Mal so ein bisschen gesteigert, dass der prozentuale Blutanteil ein bisschen hochgegangen ist. Aber das war wirklich sehr, sehr unspektakulär. Ich hatte auch wirklich lange meine Tage einfach immer nur sehr, sehr schwach. Was auch sehr praktisch war, weil ich hatte dann immer Freundinnen, die quasi ausgelaufen sind und die ganze Zeit halt so in jeder Pause aufs Klo rennen mussten, um halt Binde oder Tampon zu wechseln. Hatte ich dann halt einfach wirklich nie. Es wurde bei mir dann aber tatsächlich mit Schmerzen ein bisschen unangenehmer. Darauf möchte ich dann aber später nochmal zurückkommen, weil ich nie eine starke, sehr, sehr starke Blutung hatte. Jedenfalls in den ersten Jahren nicht. Aber die Schmerzen haben sich sehr, 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 sehr ja, gesteigert und das ist auch immer noch ein Problem, wo ich jetzt interveniert habe tatsächlich, aber das wird noch in einem der späteren Fragen, der nächsten Fragen, nochmal näher im Detail beleuchtet, um mich jetzt hier nicht zu spoilern oder zu wiederholen, aber 13, Ende 13, fast 14 war ich. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Was jetzt hier nochmal ganz gut passt, ich habe ja gerade schon über das Thema Ausfluss geredet und zwar ist hier die Frage, was hilft gegen Ausfluss? Und dann noch die Frage, immer Slip-Einlagen tragen. Also ich habe, glaube ich, mit 13 bemerkt, dass ich Ausfluss bekomme und war dann auch erstmal so, ja, was ist das? Also ich habe auch dann Anfang an, ich habe dann mit meiner Mom dann drüber geredet und sie hat mir dann halt auch Slip-Einlagen besorgt und dann habe ich halt erstmal ein bisschen Slip-Einlagen getragen, weil ich das ein bisschen befremdlich fand. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Also ich muss sagen, in meiner Pubertät hatte ich auch deutlich stärkeren Ausfluss, aber ich habe immer noch immer Ausfluss. Also, das ist ja normal, das weibliche Geschlechtsorgan ist ja ein Organ, ein offenes Organ mit Schleimhäuten und ein feuchtes Organ, was sich halt permanent selbst reinigt, was auch gut so ist, weil sonst ja aller möglicher Scheiß da die ganze Zeit reinkommen könnte. Und deswegen ist die Vagina halt die ganze Zeit dabei, sich zu reinigen und produziert dann eben auch einen Schleim. Aber ich finde das irgendwie schon fast spannend zu sehen, wie der sich so. Also, man sieht ihn ja immer, actually, so. Und je nachdem, in was für einer Zyklusphase bei beispielsweise man ist oder ob man gerade Stress hat, wie es generell mit dem allgemeinen Hormonlevel aussieht, ob man gerade Sport macht, ob man viel Sex hatte und so weiter und so fort. Die Beschaffenheit des Ausflusses, die ändert sich permanent und das ist ja schon fast spannend. Also ich weiß nicht, mir macht das nichts aus und das ist ja was komplett Normales und dementsprechend seine Unterwäsche, also das muss halt wirklich jeder für sich entscheiden. Ich finde es nicht angenehm, wenn man die ganze Zeit eine Slip-Einlage in der Unterhose trägt, vor allem weil ich halt nur Tangas trage, weil ich die halt bequem immer finde, weil andere Unterwäsche bei mir halt die ganze Zeit verrutscht. Also ich habe mit 14 angefangen, nur Tangas zu tragen und das hat mein Leben revolutioniert, aber man braucht halt auch einfach ganz bequeme. Ich kann euch die von Lounge sehr empfehlen. Die sind super bequem, aber Tesenis tut's auch sehr gut. Kleiner Exkurs an der Stelle. Aber ich trage halt da nicht so gerne Slip-Einlagen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Vagina dann nicht mehr so richtig atmen kann und das halt dann auch irgendwie schwitzt. Ich habe das Gefühl auch, dass dann bei Slip-Einlagen eine gewisse Scheidentrockenheit einsetzen kann. Und das, die haben ja auch oft Duftstoffe drin. Und da muss man ein bisschen aufpassen, also ein bisschen gucken, dass ihr nicht die Slip-Einlagen, also keine Markennennung, obwohl doch eigentlich Carefree, die sind sehr stark teilweise mit Duftstoffen besetzt und das kann die Vagina auf jeden Fall auf Dauer irgendwie ein bisschen reizen und halt generell ein bisschen für ein trockenes Klima sorgen und man schwitzt halt auch vermehrt und so weiter. Das heißt, wenn ihr euch mit Slip-Einlagen nicht so wohl fühlt, dann scheut nicht davor, einfach keine zu tragen, weil in der Regel wechselt man seine Unterwäsche ja täglich und wenn dann am Ende des Tages da so ein kleiner Slime-Streifen in eurer Unterwäsche ist, dann ist das ja auch kein großes Ding, so, weil ihr wascht sie dann ja sowieso bei mindestens 60 Grad und das ist halt auch einfach nichts Unhygienisches. Das ist halt einfach, keine Ahnung, Schleimhaut. So, ihr habt auch eine Mundschleimhaut und eine Augenschleimhaut und so weiter. Wenn ihr gesund seid und das kein krankhafter Ausfluss ist, von wegen, da müsst ihr auch mal drauf achten, ne? Es gibt ja auch, also wenn er jetzt irgendwie grünlich ist, gräulich ist, bröckelig ist und so weiter, das kann immer mal vorkommen, aber wenn das jetzt auf Dauer so ist, dann könnt ihr mal gucken, ob da nicht irgendwie eine bakterielle Vaginose oder ein Scheidenpilz oder ein Herpes oder so vielleicht doch sein Unwesen treibt. Einfach immer ein bisschen drauf achten. Aber das geht halt auch meistens mit anderen Beschwerden einher und das kann auch einfach mal klumpig oder krümelig sein, wenn ihr zu wenig getrunken habt, wenn die Hormone gerade irgendwie nicht stimmen und dass sich die Konsistenz sehr verändert von flüssig zu so richtig wie Knete schon fast. Das ist tatsächlich auch sehr normal. Also es gibt, das hat irgendwie was das mit den Zyklusphasen auf sich. Von daher beobachtet das gerne, aber macht euch nicht so einen großen Kopf, wenn das jetzt nicht irgendwie krankhaft wirkt und gesteht euch einfach ein, dass es was völlig Normales ist. Ich meine, stell dir mal vor, die Scheide könnte keine Schleimflüssigkeit, keinen Ausfluss produzieren. Dann würde sie sich halt nicht reinigen. Dann würden wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Bakterien, Viren, Infektionskrankheiten und so weiter und so fort unten rumlaufen. Dann wäre Sex auch nicht sonderlich angenehm, weil alles viel zu trocken. Und dementsprechend sind wir einfach dankbar für unsere Vagina, dass sie so funktioniert, wie sie ist, werde ich jetzt einfach mal sagen. So. Apropos Sex, hier, nächste Frage war, wann hattet ihr euer erstes Mal und war es geplant oder ein One-Night-Stand? Ich kann jetzt hier wieder nur für mich sprechen, weil Lina ist nicht hier. Ich war volljährig, als ich mein erstes Mal hatte, also fand ich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich während meiner Schulzeit halt auch einfach andere Dinge im Kopf hatte, beziehungsweise ich halt außerhalb meiner Schule keine Menschen kennengelernt habe, weil mein Leben hat sich nur um Schule, also meine Schulzeit war ein bisschen heftig. Ich hatte ja wirklich immer den ganzen Tag Schule und konnte nicht so wirklich was anderes machen. Und wenn ich dann was anderes gemacht habe, dann habe ich vielleicht geschlafen oder war kurz beim Sport oder so oder bin meinem Bewegungsdrang nachgegangen. Aber das ist ein anderes Thema von damals. Dementsprechend ist es in meiner Schulzeit nicht dazu gekommen, weil in meiner Stufe und in der Stufe über mir oder irgendwann war ich ja auch selbst in der Oberstufe, gab es da jetzt kein Objekt, was ich besonders attraktiv fand. Und deswegen habe ich es auch nicht auferzwungen und dachte mir so, ja, nee. Deswegen war ich volljährig, also 18. Und bei mir, also ich hatte nur One-Night-Stands oder so kleine Love Affairs, bis ich jetzt in meine Beziehung gelandet bin. Von daher, ja, finde ich auch aber überhaupt nicht verwerflich. Also vor allem nochmal in der Zeit, Sommer 2021, nach dem Lockdown, bin ich so ein bisschen abgegangen. Das wisst ihr ja, da ging es mir mental nicht so gut. Und es hatte mir tatsächlich gut getan, viel auf Dates zu gehen und mich einfach so ein bisschen auszutoben, weil es mir geholfen hat, den Kopf ein bisschen auszustellen. Und ganz ehrlich, also, wenn ihr das moralisch könnt, ich bin halt niemand, der sich nur wegen Küssen oder Sex in eine Person verlieben oder vergucken würde. Ich konnte das gut und mich hat das mental überhaupt nicht tangiert und ich konnte damit voll gut abschließen und ich konnte das einfach trennen. Ich konnte Liebe von Sexualität bzw. Gefühle von Sexualität sehr gut trennen, aber ich war an dem Zeitpunkt halt auch so, dass ich eh dachte, ich bin nicht bereit für eine Beziehung, weil mir meine Freiheit zu wichtig ist und meine Unabhängigkeit zu wichtig ist und ich mich auf jeden Fall nicht binden möchte. Das war so mein Statement und dann kann man ja entweder sagen, okay, dann werde ich halt, ja, also dann bleibe ich halt Jungfrau und bin nicht sexuell aktiv. Ist doch auch völlig fein, wenn ihr nicht das Bedürfnis dazu habt. Müsst ihr ja nicht so. Man kann auch einfach sagen, hey, ich warte, bis ich meinen Partner oder meine Partnerin gefunden habe, mit denen ich mein Leben verbringen möchte. Und dann werde ich mich sexuell öffnen. Das können auch nicht alle. Viele sind dann auch einfach, wenn sie sich nicht zu 100% wohlfühlen, dann sind sie verkrampft. Und wer weiß, wenn man verkrampft ist, dann kann man keinen Sex haben, weil sonst kann man ja nicht eindringen, weil sich dann da unten alles verkrampft und dann passt man nicht ins Loch rein. So, um das jetzt mal so ganz salopp auszudrücken. Ich konnte da immer sehr, sehr gut abschalten und das halt trennen und so zu wissen, ich sehe dich nie wieder. Aber ganz wichtig, Leute verhüten und zwar nicht nur mit Pille, sondern mit Kondom, weil die Pille nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Und das wisst ihr wahrscheinlich alle, aber ich sag's nochmal, weil es oft halt einfach unterschätzt wird. Besonders, wenn man gerade so mitten im Geschehen ist, fragt man vielleicht nochmal, bist du gesund? Und dann sagt er ja und dann so, ja, scheiß drauf, nein, bitte achtet wirklich auf ein Kondom. Auch wenn Leute, die ihr nicht wirklich kennt, die können auch sagen, ich bin gesund, dabei haben sie nie einen Test gemacht und sich nie haben testen lassen. Und auch wenn sie sich haben testen lassen, wenn ihr diese Person nicht kennt, legt Wert auf ein Kondom, bitte. Es ist wirklich wichtig. Weil es gibt halt auch einfach sexuell übertragbare Krankheiten, die sich nicht wirklich äußern können. Also das Ding ist halt, das ist ja das Gefährlichste an STIs, dass die meisten unentdeckt bleiben. Also man kann zum Beispiel Chlamydien haben oder Syphilis ohne Symptome, aber man kann sie ja trotzdem dann an andere Menschen übertragen. Die kann man dann teilweise aber mit Tests nachweisen. Was relativ fatal ist, ist zum Beispiel HSV2, also Genitalherpes. Da kannst du die Viren in dir tragen, sobald sie aber nicht aktiv sind, sind die super, super, super schwer nachzuweisen. Das heißt, schlaft, ihr könnt vielleicht mit einer getesteten, auf Geschlechtskrankheiten getesteten Person schlafen, die nie Genitalherpes hatte, aber die Viren in sich trägt, weil die 30% aller Erwachsenen in sich tragen und nur bei, keine Ahnung, 20% oder so brechen die überhaupt mal aus. Aber deswegen kann es sein, dass diese Person nie Beschwerden hatte, aber dieses Virus trotzdem auf euch überträgt und dann, wenn ihr das Pech habt, dass es bei euch ausbricht, dann habt ihr den Salat. Deswegen wirklich immer darauf achten. Man kann nicht immer alles zu 100% nachweisen und wissen. Und wenn ihr die Person nicht richtig kennt, einfach Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und man lernt auf jeden Fall aus Fehlern. Wollte ich an der Stelle nochmal unterschrieben haben, dass das sehr, sehr wichtig ist. Immer auf die Verhütung achten. Und zwar Kondome, wenn ihr die Person nicht wirklich kennt. So, also One-Night-Stands hatte ich mit 19 ein paar. Und ich habe das nie bereut. Also ich finde das völlig fein, darüber zu sprechen, weil ich, wie gesagt, im Modus, in der Situation, in der Zeit, zu der Zeit hat mir das sehr gut getan und mir tatsächlich auch viel gegeben. Jetzt im Nachhinein würde ich aber sagen, würde ich nicht nochmal machen, einfach weil ich jetzt weiß, wie sich Sex in einer Beziehung anfühlt und wie es sich wirklich anfühlt, wenn man eine Person wirklich liebt, und das ist halt einfach nochmal was komplett anderes. Also das war halt einfach, die One-Night-Stands waren eher so ein bisschen Spaß und Ablenkung. In erster Linie Ablenkung vom Leben. Und wirklich mit Liebe und echten Emotionen und Gefühlen ist das so, so, so viel schöner. Ich hatte bei One-Night-Stands auch wirklich nie Orgasmen. Und jetzt bin ich, okay, TMI, aber never mind. Jetzt bin ich da auf jeden Fall sehr gut bedient. Und das ist halt einfach viel, 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 viel geiler Spaß. Doch, eigentlich schon. Deswegen würde ich halt nie wieder darüber tauschen. Ich weiß jetzt halt so, ich bin ein Mensch, der viel im Leben mal ausprobiert haben muss. Und deswegen gibt mir das eine gewisse Ruhe zu wissen, ich weiß, wie es ist, One-Night-Stands zu haben. Schön und gut. Brauche ich jetzt aber auch nie wieder. So, also, keine Ahnung. Es besteht kein Bedürfnis. Ich bin auf jeden Fall jetzt eine treue, doofe Tomate und das ist einfach sehr, sehr gut so. Und habe jetzt alles im Leben einmal ausprobiert und weiß jetzt auf jeden Fall, wo meine Präferenzen liegen. Und deswegen hat mein Partner mich jetzt für den Rest seines und unseres Lebens an der Backe. Und das ist auch ziemlich, ziemlich gut so. Okay, ich wollte ja eigentlich vielfältig in die Themen gehen, aber das ist halt alles gerade so fluently. Und zwar, was ist deine Meinung zur Pille? Nimmst du sie selber und spürst du Auswirkungen? Und zwar nehme ich die Pille. Ich sehe das Thema zwar natürlich zwiegespalten und kritisch und so weiter, aber ich finde halt, dass es auch ein bisschen zu viel ist, dass im Moment auf Social Media so ein extremes Pillenbashing stattfindet, weil man halt immer auf die Ausgangssituation blicken muss. Und es gibt für Frauen Vor- und Nachteile, die Pille zu nehmen. Und zwar für alle gibt es Vor- und Nachteile und bei manchen überwiegen die Vorteile und bei manchen überwiegen die Nachteile. Und deswegen sollte man sich intensiv damit beschäftigen, wenn man vor der Entscheidung steht, möchte ich die Pille nehmen oder nicht. So, also, das Ding ist halt, das Problem mit der Pille ist, dass sie einem einfach so als selbstverständlich vorgeschrieben wird und die Alternativen nicht abgewogen wird. Und wenn dein Körper ganz normal funktioniert, du überhaupt keine Beschwerden in deinem Alltagsleben hast, dann besteht gar keine Notwendigkeit, die Pille zu nehmen, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit Kupferspiralen beispielsweise nicht so gut aus, aber man kann auch einfach mit Kondomen verhüten und es gibt mittlerweile ja sehr, sehr viele Alternativen, die einen davon abbringen, jeden Tag diesen Hormoncocktail zu schlucken, weil es ist ein Hormoncocktail und auch ein Medikament mit nachgewiesenen Nebenwirkungen. Das sollte man nicht unterschätzen und wie bei jedem Medikament, was wirkliche Nebenwirkungen hat, sollte man entsprechend auch eben sich tiefergehend damit beschäftigen und nicht einfach so aus Prinzip die Pille einnehmen und vor allem auch nicht einfach nur wegen des Hautbildes die Pille nehmen. So, bei mir ist es jetzt beispielsweise so, dass ich halt hormonell immer ein bisschen ein paar Probleme hatte. Also ich hatte ja normal so meine Periode mit 13, 14 bekommen, aber dadurch, dass ich halt dann eine Essstörung hatte, sind meine Hormone natürlich ein bisschen außer Rand und Band gelaufen, dass die dann erstmal für ein paar Jahre gar nicht mehr produziert wurden. Dann habe ich für anderthalb Jahre eine Hormonersatztherapie gemacht und dann haben sich meine Hormone wieder halbwegs eingestellt. Allerdings habe ich dann auch immer so komische Schübe bekommen, dass meine Periode richtig abgegangen ist. Dann hatte ich einen Monat durchgehend meine Periode. Also nachdem ich die Hormonersatztherapie abgebrochen hatte ich dann einfach, habe ich meine Periode halt bekommen, indem ich sie dann wirklich einen Monat hatte und das gar nicht mehr aufgehört hatte. Und dann habe ich halt das mit meiner Frauenärztin besprochen, weil ich wirklich gelitten habe. Und dann habe ich halt angefangen, die Pille zu nehmen, um das alles mal ein bisschen zu regulieren, um meinem Körper ein bisschen den Stress abzunehmen. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut getan. Und ich habe die erst durchgenommen, dann in einem normalen Zyklus, also 21 zu 7 genommen und jetzt nehme ich sie wieder seit einem halben Jahr durch, weil mir das tatsächlich sehr viel besser tut. Das wissen die meisten, glaube ich, nicht, dass man die meisten Pillen auch durchnehmen kann. Also ich nehme, das kann man auch nicht mit jeder Pille machen. Ich habe eine Mikropille, das ist die Maxim und ich komme mit der sehr, sehr gut klar. Und die nehme ich halt durch, weil die Blutung, die man in diesen 7 Tagen bekommt, die ist halt einfach eine Nonsensblutung. Und ich bin jemand, der während der Blutung eben sehr leidet und deswegen erspare ich mir das halt auch einfach, weil das ist keine Periode, das ist eine Abbruchblutung. Und die bringt auf der körperlichen hormonellen Basis halt wirklich überhaupt nichts. Das Einzige, was sie bringt, ist den psychischen Effekt halt hervorzuheben, dass man das Gefühl hat, man hätte einen normalen Zyklus und dass es halt super ist für die Periodenproduktindustrie, wenn du einmal im Monat dir Tonnen an Binden und Tampons kaufen musst. Ich erspare mir das an der Stelle wirklich, weil das ist dann wirklich 7 Tage Hormonentzug, was den Körper wieder zusätzlich unter Stress setzt. Dann werden ich blute, habe ich so extreme Schmerzen und Migräne und den ganzen Scheiß und halt Unterleibschmerzen, dass ich komplett ausgenockt bin und mich wirklich dann für 7 Tage nicht mehr richtig bewegen kann. Also das war auch schon während meiner Schulzeit so, als ich meine Periode ganz normal hatte und auf natürliche Art und Weise, ist, dass ich während meiner Periode oft nicht in die Schule kommen konnte, weil ich so starke Schmerzen hatte, dass das wirklich nicht mehr normal war, dass ich wirklich nur in Embryostellung da rollen konnte. Und deswegen, wenn die Periode nicht nötig ist, beziehungsweise wenn die Blutung nicht nötig ist und das überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich die Pille durchnehme oder nicht, dann nehme ich die Pille durch, weil ich diese Illusion von wegen, oh mein Gott, ich habe eine Blutung, ich habe einen ganz normalen Zyklus, ich weiß, dass es eine Illusion ist und deswegen will ich mich nicht selbst verarschen und dann darunter leiden. Das könnt ihr mit eurer Frauenärztin oder eurem Frauenarzt aber individuell besprechen. Ich erzähle jetzt nur aus meiner Erfahrung, meiner Empirie möchte ich immer noch mal unterstreichen, aber mir ist es halt wichtig, das auch mal beim Namen zu nennen. Also das ist so, wenn man die Pille halt durchnimmt, sollte man trotzdem alle halbe Jahre, hat jetzt jedenfalls meine Frauenärztin gesagt, mal eine Pillenpause machen. Die mache ich auch gerade tatsächlich aktuell. Also ich habe jetzt eine Woche Pillenpause gemacht und dann ab morgen nehme ich sie wieder. TMI. Aber das ist halt wichtig für die Gebärmutterschleimhaut, um die einfach ein bisschen zu schonen. Aber sonst ist das wirklich mit keinem Risiko behaftet. Wenn ihr die richtige Pille dafür habt, macht das nicht auf eigene Faust. Am besten einfach besprechen. Aber ich komme damit sehr, sehr gut klar. Und diese klassischen Nebenwirkungen in der Pille habe ich tatsächlich auch nicht. Das ist sehr, sehr individuell, wie man die verträgt, aber ich merke da gar nichts. Also klassischerweise hat man ja sowas wie Kopfschmerzen zum Beispiel oder was gibt es denn noch? Blutungsstörungen, Blähbauch, Übelkeit, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, Spannungen in der Brust, Kopfschmerzen, Scheidentrockenheit oder einfach keine Libido mehr. Und ich merke das, also ich habe davon wirklich nichts. Also mir geht es super gut, ich habe während der Pille nicht zugenommen. Ich habe auch keine Waage, aber das sieht man ja auch, wenn man auf sein Spiegelbild schaut. Brustspannungen hat man halt manchmal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das an der Pille liegt, sondern Brüste sind halt einfach empfindlich und verändern sich halt einfach im Regelfall ab und zu. Kopfschmerzen habe ich nicht mehr so oft wie früher, als ich die Pille noch nicht genommen habe, was halt einfach mit dem allgemeinen Lebensstil einander einhergeht. Scheidentrockenheit auch nicht, gar nicht so. Und meine Libido ist auch sehr on fire, so. Also ja, um das mal hier so zu untermalen. Ich sehe manchmal so brav aus, aber if you know, ne? Nee, Spaß, das klang jetzt ein bisschen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also von daher, ich komme mit der Pille sehr, sehr gut klar. Aber wenn ihr mit der Pille nicht gut klarkommt, dann keine Scheu davor, sie abzusetzen, weil, jetzt sind wir wieder beim Thema, lebt in die richtige Richtung. Habt das Gefühl, ihr stopft euch nicht mit irgendwas voll, was euch nicht gut tut. Ich merke, dass sie mir gut tut und dass es für mich eine sehr, sehr angenehme Art ist zu verhüten, weil in einer festen Partnerschaft man natürlich dann auch nicht unbedingt auf ein Kondom zurückgreifen muss, wenn man die Pille nimmt, weil dann das Ding mit den sexuell übertragbaren Krankheiten auch geklärt ist und man ja sowieso weiß, ja, wir verbringen unser Leben miteinander, also was soll's, ne? Dementsprechend ist es für mich sehr, sehr angenehm so und von daher werde ich die auch erstmal weiternehmen. Kann sein, dass ich sie irgendwann absetze, wenn ich mich danach fühle, aber momentan komme ich gut mit dir klar und man sollte ja immer im Moment leben und das umgucken, was sich so am besten für einen anfühlt. So, dann next question wäre jetzt eher nochmal so eine Ratgeberfrage tatsächlich. Ist es wichtig, wie der Mann schreibt? Weil ich bin voll der Schreibfan und mich nervt es, wenn ich immer einen halben Tag auf eine Antwort warten muss, weil er zu faul zum Schreiben ist. Das finde ich einfach nochmal spannender, irgendwie aus der Perspektive zu beleuchten. Also ich würde an der Stelle natürlich erstmal hinterfragen, in was für einer Beziehung steht ihr gerade miteinander? So, also ist es Dating? Ist es schon was Näheres? Bahnt sich da eine wirkliche Beziehung an? Oder ist es einfach nur so, dass vielleicht ein gegenseitiges Interesse vorhanden ist? Weil ich weiß nicht, ich würde das Schreiben immer nicht zu hoch gewichten, wenn es noch in dieser Anbahnungsphase ist. Ich kann jetzt nur aus meinen Erfahrungen beschreiben, dass ich persönlich bin absolut kein Schreibfan und mir passiert das sehr, sehr oft, dass ich Menschen aus Versehen ghoste, weil ich gerade keine Lust habe zu antworten oder so. Und das ist auch schon, also bei mir ist es eher so, wenn man mit mir befreundet ist, dann muss man im Regelfall darauf achten, dass ich im persönlichen Kontext nett und lieb zu euch bin und es immer mal sein kann, dass ich irgendwie eine Nachricht vergesse, wenn die jetzt nicht gerade super wichtig ist. Also wenn mir jemand schreibt, oh mein Gott, mir geht's nicht gut, dann werde ich das garantiert nicht ignorieren. Aber wenn mir jemand okay, hi oder so schreibt, dann kann es auch sein, dass ich einfach dann nicht antworte, weil ich das irgendwie immer vergesse und das ist auch eine Charaktereigenschaft an mir, die mich manchmal ein bisschen nervt, aber ich habe mich momentan damit abgefunden. Also von daher ist es tatsächlich, kann ich das nachvollziehen, dass Menschen schreibfaul sind und länger brauchen, um zu antworten. Ich brauche auch manchmal länger, um zu antworten, aber das Ding ist halt, halber Tag ist viel, aber alle paar Stunden fände ich okay. Also ich antworte auch nur alle paar Stunden, auch meinem Freund. Und mein Freund ist die Person, die am meisten Antworten von mir bekommt. Und wir sind da aber relativ gleich. Wir schreiben, und wenn wir uns schreiben, dann schreiben wir uns vielleicht so alle 2 Stunden und nie so chatten. Ich mag dieses Chatten nämlich überhaupt nicht. Und ich glaube, da sind viele auch relativ ähnlich gepolt. Von daher würde ich da nicht zu viel interpretieren, wenn es dich wirklich sehr stört. Kommt drauf an, auf welcher Ebene ihr mittlerweile seid, aber ich würde es halt einfach mal ansprechen, weil wenn du dir vorstellen kannst, mit dieser Person eine Beziehung einzugehen, dann sollte es auch irgendwie drin sein, ehrliche Gefühle und ehrliche Zweifel ansprechen zu können. Weil wenn er damit nicht klarkommt, dann ist es eventuell auch einfach nicht der Richtige. Wenn ihr nicht offen über sowas sprechen könnt, dann kann in der Beziehung auf jeden Fall, in der späteren Beziehung ein bisschen was schiefgehen, also meiner Meinung nach. Ne? Mir ist es, ich bin mit Anfang an in dieses Mindset reingegangen, wenn eine Person mit mir in einer Beziehung sein möchte, beziehungsweise wenn ich eine Beziehung mit einer Person führe, dann ist das nicht ein Mensch, den ich 1 oder 2 Mal die Woche treffe, sondern es ist der Mensch, der alles von mir bekommt, der mich am besten kennt, der mir am nächsten steht von allen Menschen in meinem Umfeld und der auch alles von mir bekommt, meine positiven und meine negativen Seiten. Und damit muss er mich halt absolut kennen und wenn er mich in meiner Absolutheit liebt, dann ist es der Richtige. So, und andersrum eben genauso. Und wenn das dann passt, dann ist es bereit für eine Beziehung. Also sehr, sehr hoher Anspruch, aber na, hat halt trotzdem funktioniert. Also von daher, man darf seine Ansprüche hochschrauben und dann ist auch der Erfolg am Ende sehr, sehr hoch. Also ich weiß nicht, ich würde nicht zu viel ins Schreiben reininterpretieren, weil ich kenne das halt wirklich, dass viele Menschen schreiben und chatten einfach doof finden. Ich würde eher Wert auf die Nachrichten an sich legen. Ich meine, wenn er sich nur 1 oder 2 Mal am Tag meldet und das dann immer nur so eine ganz doofe Antwort ist, dann ist das natürlich irgendwie frustrierend, aber ich kann halt nicht in seinen Kopf reingucken. Deswegen trau dich, das anzusprechen, wenn es dich wirklich stört. Und dann würde ich einfach Wert darauf legen, dass ihr euch mehr persönlich trefft und dass du guckst, wie die Dates an sich so ablaufen und wie er mit dir als Person umgeht und nicht mit dir als, abstraktes Social-Media-Konstrukt, was man ja im Internet in der Regel ist. Vielleicht auch einfach mal Memos schicken. Memos sind auch immer noch mal persönlicher, dann siehst du, wie er so mit dir redet und von daher, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, deswegen musst du das, glaube ich, eher individuell betrachten. Ich verstehe das, dass man zu faul ist zu antworten und nur alle paar Stunden antwortet. Das mache ich auch bei Menschen, die mir sehr, sehr viel bedeuten, dass ich etwas brauche, um zu antworten, aber so sind halt meine Freunde und mein Freund, die sind genauso. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe halt keine Freunde, die direkt antworten und weil alle ein bisschen was zu tun haben und sich dann halt auch wirklich Zeit für die Nachrichten nehmen möchten und auch Zeit nehmen, um wirklich intensiv und schön zu antworten. Aber es gibt ja auch diese Chatter, aber solche habe ich halt nicht in meinem Umfeld und deswegen ist es immer so eine Sache von, was ist man gewohnt und was mag man so gerne. Also da würde ich wirklich gucken, wie er so sich sonst verhält und nicht so das hohe Maß ans Chatten zu legen. Auch wenn ich sagen muss, wenn mich eine Person wirklich interessiert, dann würde ich es niemals vergessen zu antworten und wäre auch ehrlich gesagt niemals zu faul zu antworten. Aber vielleicht hat er ja trotzdem einfach andere Dinge zu tun oder vergisst es. Oder er ist einfach eine verpeilte Person. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass das bedeutet, dass er kein Interesse an dir hat. Ich würde es an anderen Parametern abhängig machen und es wie gesagt ansprechen, ist wichtig. Offenheit. Wenn du eine Beziehung ansteuerst, dann ist Offenheit wirklich the key, weil ich meine, die Person soll dich so kennen, wie du bist, die soll auch deine tiefsten Gedankengänge, auch deine dunkelsten Gedankengänge irgendwie nachvollziehen können oder verstehen können, weil wenn man, ich weiß nicht, bei mir ist es so, wenn ich eine Bindung eingehe, dann will ich auch davon ausgehen, dass die hält, weil sonst ist es ja unnötig, eine Bindung überhaupt einzugehen, wenn ich denke, sie hält ja eh nicht. Aber deswegen, ja, es ist wichtig, finde ich, solche Kleinigkeiten zu klären. Und von daher, ich hoffe, das hat jetzt irgendwie geholfen, weil es da ja keine absolute Antwort drauf geht, wenn ich die Person nicht kenne und nicht sehe, was so das Verhältnis zwischen euch beiden ist. Aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten und ich würde da die Hoffnung auf gar keinen Fall verlieren. So, und dann habe ich hier noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Das ist jetzt auch meine abschließende Frage, einfach weil time is running und ich würde dann auch langsam gleich mal in den Tag starten müssen. Aber ich habe hier noch die Frage, was gegen das Rotwerden hilft. Das ist ja eine ganz andere Frage, aber ich fand das irgendwie nochmal ganz spannend zu beleuchten, weil ich da aus meiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall berichten kann, dass das einfach eine Gewohnheitssache ist. Also ich war ja früher sehr, sehr schüchtern und wenn ich dann mal im Unterricht was gesagt habe, beispielsweise so ein Referat gehalten oder so weiter, bin ich auch einfach rot geworden, weil ich davor die letzten 2-3 Stunden einfach mich nicht gemeldet habe, nicht gesprochen habe und so weiter. Und dann ist man natürlich in einer Stresssituation. Und wenn du gestresst bist, das ist total psychisch, ne? Wenn du gestresst bist, dann ändert sich deine Durchblutung im gesamten Körper und dadurch schießt dir dann eben das Blut in die Wangen und dein Kopf wird rot. So. Und wenn du dann noch die Angst vor dem Rotwerden hast, dann wird diese Stresssituation noch so weiter, also wenn du rot wirst und merkst, oh mein Gott, scheiße, ich werde rot, dann werden noch mehr Stresshormone in deinem Körper ausgeschüttet und dann wirst du noch röter. Und dann steigert sich das so richtig hoch, dass dein Körper in so einer gesamten Panik-Stress-Situation ist und du nichts dagegen tun kannst. So, was dagegen hilft, ist einfach Gewohnheit. Das heißt, wenn du öfters in Situationen bist, je öfter du in einer Situation bist, in der du sonst rot wirst, desto weniger wirst du in der Situation rot, weil sich dein Körper und dein gesamtes Hormonlevel einfach daran gewöhnt, dass du häufiger in dieser Situation bist. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel in der Schule meldest und rot wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass es weniger wird, je häufiger du dich in der Schule meldest. Das ist ein Prozess, aber es ist halt einfach mit Stress verbunden. Also jedenfalls, wenn das jetzt in Schamessituation ist. Also Schamesröte ist natürlich nochmal was anderes. Wenn ihr rot werdet, wenn ihr Sport macht oder sowas oder eine Rosazea habt oder sonst was, dann ist das natürlich mit anderen Tipps verbunden. Aber ich beziehe das jetzt einfach mal auf die Schamesröte, weil es für mich so klingt, als wäre hier die Schamesröte gemeint gewesen. Es ist eine Gewohnheitssache. Also ich werde mittlerweile überhaupt nicht mehr rot, wenn ich spreche oder mich irgendwo melde oder irgendwas sage, aber nur, weil ich das halt ziemlich oft gemacht habe oder wenn ich vorne stehe und so weiter, weil mein Körper das gewohnt ist, in dieser, in Anführungszeichen, Stresssituation zu stehen. Ansonsten würde ich aber trotzdem nochmal sagen, also dagegen hilft Gewohnheit, Entspannung, Stressregulationstraining, vielleicht bewusste Einsetzung von progressiver Muskelrelaxation und so weiter, das kann alles gut daheben helfen. Auf jeden Fall Entspannung und Stress-Reliefment, das hilft wirklich gegen Schamesröte. Ansonsten sind aber manche Menschen einfach nochmal mehr dazu veranlagt, rot zu werden oder rote Wangen zu bekommen, wenn der Körper oder Kreislauf einfach aktiviert ist und dass man auf einer anderen Ebene körperlich aktiviert ist, wenn man irgendwie im Fokus des Geschehens steht. Das ist ja selbstverständlich und das wird man auch nie so ändern können, aber ich kenne auch viele selbstbewusste Menschen, die immer ein bisschen rote Bäckchen bekommen, wenn sie was sagen, aber halt sich trotzdem im öffentlichen Kontext und im Mittelpunkt sehr wohlfühlen und die das dann halt auch überhaupt nicht stört, wenn sie rot werden, weil es einfach nur bedeutet, dass der Körper ein bisschen mehr durchblutet ist und man halt gerade ein bisschen in Action ist und das ist auch irgendwie kein Ding. Ich denke, das ist dann, dass man halt keine Angst vor dem Rothaben haben sollte, sondern wenn man rot wird, dann weiß man halt, ja, ist halt jetzt so, kann ich nichts machen, ich bin halt so, dass ich öfters mal rot werde und das stört andere Menschen auch nicht. Also wenn ihr dann trotzdem selbstbewusst sprechen könnt und selbstbewusst agiert, dann achten andere Menschen überhaupt nicht drauf. Der Kernpunkt ist halt dann, wenn ihr merkt, ich werde rot und ihr euch dafür schämt. Das bringt dann einen in eine ziemlich blöde Situation, weil dann so, oh mein Gott, nein, ich werde rot, das ist ja peinlich. Ich denke, das hat einfach alles was mit der Einstellung zum Rotwerden zu tun und naja, Selbstbewusstsein und sich einfach sagen, okay, es ist ein ganz normaler körperlicher Mechanismus, der auch irgendwo seinen Sinn hat. Das ist ja so schön, dass die meisten körperlichen Reaktionen in uns immer irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen und das ist dann immer nochmal beruhigend. Von daher einfach begebe dich öfters mal in Situationen, die diesen Stress auslösen, der dich rot werden lässt. Achte auf Entspannung, Relaxation und gewöhne dich daran, in solchen Situationen zu sein. Das hilft wirklich, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und wenn es nicht komplett weggeht, ist das völlig fein. So. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, rot zu werden, weil es einfach nur bedeutet, dass euer Körper gerade einfach ein bisschen besser durchblutet ist, euch vielleicht warm ist und bla. Also macht euch da nicht so einen großen Kopf drüber. Weil dieses komplett verkopft an alles ranzugehen, das ist, glaube ich, das, was am störendsten ist, so im allgemeinen Alltag. So. Das war es jetzt erstmal mit den Fragen. Ich habe natürlich noch ein paar übrig, aber wir wollen das jetzt hier nicht zu lange in die Länge ziehen, weil wir alle noch unser Leben zu leben haben. Aber ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass euch das irgendwie geholfen hat, gewisse Themen zu enttabuisieren, gewisse Themen zu normalisieren. Lasst mir natürlich wieder gerne Feedback da. Wir freuen uns natürlich auch alle auf die nächste Folge mit Lina, Linas Laberstunde oder eine ganz normale blonde Weisheit-Konstellation von uns beiden. Aber ich denke mal, das war jetzt trotzdem eine ganz gute Alternative, oder? Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier ins Mikrofon zu reden, mit euren Fragen zu interagieren und einfach wieder ein bisschen zu labern. Ich habe mich auch schon in der letzten Folge sehr, sehr über euer Feedback gefreut. Die war ja sehr tiefgründig und hat mich auch innerlich nochmal sehr, sehr bewegt und dann wirklich so liebe Nachrichten zu bekommen, dass das bei euch angekommen ist und das so in meinen Uni-Pausen lesen zu dürfen, das ist das größte Privileg überhaupt und hat mich so unglaublich glücklich gemacht. Also solche Worte oder solche verschriftlichen Worte zwischendurch lesen zu dürfen, das gibt einem wirklich nochmal das Gefühl von wegen, wow, uns hören auf jeden Fall die richtigen Leute und dafür wollte ich einfach nochmal Danke sagen und nochmal sagen, dass man immer denkt, hey, also irgendwie mein Statement dazu, meine Meinung dazu und so weiter und so fort, das juckt doch niemanden, aber so ist es nicht. Ihr könnt mit so Kleinigkeiten, mit so kleinen Gesten alleine schon einfach zu sagen, dass euch die Folge gefallen hat, damit bewirkt ihr in mir, beziehungsweise auch eben in uns, in allen anderen Folgen so, so viel und könnt uns wirklich ein richtiges Lächeln auf die Lippen zaubern. Und da wir ja ein bisschen Lächeln ist anstecken, wenn wir gerade im universitären Kontext beispielsweise sitzen und lächeln und damit andere Leute anstecken, dann löst ihr quasi einen ziemlichen, ja, was nennt man, Dominoeffekt aus, so. Also ihr könnt die Welt quasi ein gutes Stück verbessern, indem ihr einfach Feedback gebt und mit uns interagiert und dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön und ich werde jetzt frühstücken, mir noch einen schönen Kaffee machen und dann schön in den Sonntag starten, Hausarbeit schreiben, Texte lesen, durchpowern, ja Mann, ich sehe es einfach. Das war ein schöner Start in den Tag, jetzt erstmal eine Stunde gelabert und ich hoffe, euch geht das genauso. Habt einen schönen Dienstag oder wann auch immer ihr das hört. Ich freue mich auf alles Weitere und danke für eure Fragen, danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns auf jeden Fall wieder eine positive Bewertung da, slidet in meine DMs bei Cori Swane und dann ganz viel Power. Ihr seid alle Masterminds und macht's auf jeden Fall gut oder besser. Ha!